TaxPod, der Steuerpodcast. Liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen TaxPod-Folge. Wir haben uns ja vorgenommen, die Urteile des BFH monatlich nachzuhalten und zu besprechen, und zwar in 30 Minuten. Deshalb müssen wir uns heute ein bisschen sputen, weil wir uns wirklich vorgenommen haben, die 30 Minuten mal einzuhalten. Mit dabei Jens und Christian, seid gegrüßt.
Hallo Götz,
hallo
Christian, und in der Tat, das ist ein ganz neues Gefühl, wenn hier neben mir die Zeitstoppuhr läuft und Götz ist schon ganz nervös, man merkt das ja, ist nicht so gelassen wie sonst. Ja, also, aber mal schauen wir, wo wir hinten rauskommen.
Quatscht ja jetzt auch schon wieder hier.
Geh mal Gas, legen wir los.
Also wir haben ein Programm vor uns vielen Urteilen des Zweiten Senats. Vier Urteile aus der Grunderwerbsteuer, von denen eins wirklich sehr, sehr, sehr relevant ist, die anderen etwas weniger. Zwei Urteile im Zusammenhang mit der Bewertung von Kapitalgesellschaftsanteilen, auch sehr spannend. Und dann noch kleinere Sachen hinterher. Und Christian wird, wie auch schon im letzten Monat, berichten, welche mündlichen Verhandlungen beim BFH interessant waren, die diesen Monat gelaufen sind. Wir beginnen mit dem Urteil des Zweiten Senats vom 25. September 2024, 2R2 aus 22. Und es geht um die Ausgliederung aus einem Einzelkaufmann zur Neugründung auf eine Kapitalgesellschaft und die Frage, ob § 6a Grunderwerbsteuergesetz darauf Anwendung findet. Und Jens, du kannst ja einmal ausführen, wozu wir das brauchen und was der BFH gesagt hat. Ja.
Genau, im Grunde muss man ja sagen, liegt das ja ganz auf der Linie dessen, was der BFH auch in der Vergangenheit gemacht hat. Ja. Also die Finanzverwaltung will ja den 6a eigentlich immer schön eng halten und hat immer versucht, gegen anzukämpfen. Und der BFH sagt eigentlich, hier sind viele Dinge, ja, da müssen wir letztlich auch ein bisschen weiter rangehen. Und eben die Frage ist halt eben insbesondere für die Vor- und Nachbehaltensfristen relevant. Und wie gesagt, der BFH hat ja schon mehrfach ausgeführt, also wenn man eben diese Fristen, Vorbehaltensfristen nicht einhalten kann, ja, weil es einfach zum Beispiel unmöglich ist, aufgrund eben der technischen Vorgaben, und das ist ja bei der Ausgliederung zur Neugründung nun mal so, wie soll ich denn das einhalten? Ja, und da sagt er, da muss es halt auch nicht einhalten, ja. Und das Interessante eben ist hier, dass das eben jetzt eben auch aus dem Einzelkaufmann gehen kann. Das muss eben ein eingetragener Kaufmann sein, sonst funktioniert das hier leider nicht zivilrechtlich. Und soweit ist das, meine ich, eine schöne Entscheidung, ganz auf der Linie von dem, was wir bisher so gesehen haben.
Ja, und es ist ja wirklich auch ausgesprochen relevant, weil es im Grunde genommen jetzt eine Möglichkeit gibt, Immobilien aus dem Privatvermögen und aus dem wirklichen Eigentum, unmittelbaren Eigentum einer Privatperson in eine Kapitalgesellschaft zu bringen ohne Grunderwerbsteuer. Das ist auch für den Normalbürger, der sich vielleicht nicht als eingetragenen Kaufmann sieht, aber
das werden kann.
Nachdenken.
Ja.
Eine sehr interessante, sehr, sehr interessante Entscheidung jedenfalls. So, wir springen zum nächsten Grunderwerbsteuerfall. Ebenfalls 25. September 2024, 2R46 aus 22. Und es handelt sich wieder um einen Fall zu 6a. Wir sehen einfach wieder, wie schon in dem letzten Podcast besprochen, wie streitanfällig der 6a weiterhin ist. Mehrere Kommanditisten sind an einer Kommanditgesellschaft beteiligt, die inländischen Grundbesitz hält, und sie alle erwerben eine Vorrats-GmbH. Und eine Woche danach, also jedenfalls unmittelbar nach dem Erwerb der Vorrats-GmbH, übertragen sie ihre Kommanditanteile in ihre neue Vorrats-Holding GmbH, sodass am Ende des Tages hier 100% der Kommanditanteile auf neue Gesellschafter übergehen. Und die Frage ist letztlich auch hier, der grunderwerbsteuerbare Tatbestand liegt also auf der Hand, ist das hier nach 6a steuerbefreit? Und auch hier, Jens,
ja, hier ist es eben, Frage, ich habe es ja gerade gesagt, ja, im Grunde konnten die das hier vermeiden, und du hast es in der Vorbesprechung ja schon gesagt, Götz, ja, die hätten halt ja die Dinger 5 Jahre vorher kaufen können. Ja, und leider ist es eben nicht zur Neugründung erfolgt. Die hätten es ja auch anders nach unserer ersten Entscheidung machen können. Sie hätten ja auch sagen können, wir sind jetzt alles eingetragene Kaufleute und gliedern unseren Anteil zur Neugründung auf Kapitalgesellschaften auf, dann hätte es funktioniert. So, und die haben dann eben gesagt, Mensch, das war doch eigentlich eine wirtschaftliche Neugründung. Und ja, ich glaube auch mit ein bisschen gutem Willen hätte der BFH da mitgehen können, hat er aber nicht gemacht. Ja. Und deswegen leider Grunderwerbsteuer.
Ist aber auch auf einer Linie, ne? Mit der Rechtsprechung des BFH sehr großzügig insgesamt beim 6a, aber bei dieser teleologischen Reduktion der Vor- und Nachbehaltensfristen eben dann doch nicht so großzügig, sondern ganz punktuell, das nur dann erlaubend, wenn der Umwandlungsvorgang als solcher wirklich der Grund ist, weshalb die Vor- und Nachbehaltensfristen nicht eingehalten werden können. Ja.
Ja. Aber systematisch sauber gemacht, muss man sagen. Ja.
Ja, aber wie immer im Leben, Götz hat ja alles zwei Seiten. Also die Medaille hat immer zwei Seiten. Bei allem, was man tut, geht das in beide Richtungen. Und dass die Frage wirtschaftliche Neugründung begegnet uns ja auch häufig, ja, wenn ich eben eine Gesellschaft gerade 5 Jahre habe. Also mal im Beispielsfall, unsere Gesellschafter hätten eben die Dinge, die Gesellschaften 5 Jahre vorher erworben. Hätte man ihnen dann jetzt vorwerfen können, dass sie eigentlich jetzt diese Gesellschaften wirtschaftlich neu gegründet haben, anlässlich der Einbringung der Anteile. Und da würden wir sagen, ja, das, wie es auf der einen Seite eben nicht hilft, kann es aber auf der anderen Seite auch nicht schädlich sein.
Absolut. Gut. Nächster Fall, Wiedergrunderwerbsteuer, auch sehr interessant. Ein Urteil vom 30. Oktober 2024, 2R 14 aus 23. Es geht ganz wesentlich darum, wie eigentlich eine niederländische Stichting, ein stiftungsähnliches Gebilde in der Grunderwerbsteuer zu bewerten ist. Das ist viel relevanter, als man denkt. Zwei Gesellschafter, die ABV und die BBV, sind an einer anderen Gesellschaft beteiligt, der CBV, die hat inländischen Grundbesitz. Und nun übertragen A und BBV jeweils ihre Anteile an der CBV auf die Stichting. Und diese Stichting, die ist ein Zweckvermögen, die keine Anteilseigner kennt und keine Mitglieder, aber so Zertifikate ausreicht, die die wirtschaftliche Berechtigung an dem Vermögen der Stiftung nachweisen. Und diese Übertragung gegen diese Zertifikate nun hat einen grunderwerbsteuerbaren Tatbestand ausgelöst, nämlich damals nur noch die Anteilsvereinigung, weil es noch keinen 1.2b gab. Und letztlich fragt sich hier der BFH, auf welcher Norm könnte hier möglicherweise eine Befreiung laufen? Ja, und als Befreiungsnormen, Jens, kommen ja in Frage hier 3 Nummer 2, unentgeltlich übertragen, sagt der BFH, ist aber nicht unentgeltlich, weil letztlich ja hier gerade Zertifikate ausgereicht werden.
Ja, das glaube ich irgendwie nicht. Also ich habe, wie gesagt, mich jetzt nicht mit dieser niederländischen Stichting hier groß beschäftigt. Ja, deswegen will ich da auch zurückhaltend sein. Aber ich hätte so die Vorstellung, dass diese Stichting, also als Stiftung, wahrscheinlich nichts anderes mit diesen Zertifikaten zum Ausdruck bringt, als dass sie letztlich diese Begünstigung, also im Grunde die, wie hält man das, wenn ich Begünstiger einer Stiftung bin, das eigentlich verbrieft irgendwo in irgendeiner geeigneten Form. So, und ehrlich gesagt, wenn ich Dinge auf eine Stiftung übertrage und ich bin auch Begünstigter dieser Stiftung, würden wir doch wahrscheinlich auch nicht sagen, dass das entgeltlich ist, oder?
Ja, das sicher nicht. Hängt natürlich wahrscheinlich davon ab, wie nach niederländischem Recht hier die Anspruchslage ist, ob man die Stichting wirklich in Anspruch nehmen kann oder ob das wie bei unserer Stiftung so ist, dass das nicht geht. Aber das geht jedenfalls nicht. Die nächste Frage war dann, ob so eine Stichting eigentlich wie eine Gesamthandsgemeinschaft zu behandeln ist, 5 Grunderwerbsteuergesetz, dann in den Genuss der Transparenzregeln käme. Da sagt man aber wiederum, nee, das ist ja ein Zweckvermögen und keine Gesamthandsgemeinschaft, das passt wiederum auch nicht. Und letztlich wurde auch gefragt, ob die vielleicht unter 6a dann begünstigt sein könnte, dieser Vorgang, was aber deshalb nicht funktionierte, weil keiner von beiden Gesellschaftern herrschender Gesellschafter war. Ich glaube, das ist aber deshalb so interessant, weil die Stichting ja einfach was ist, was man in der Praxis relativ oft sieht, ja, weil das ja einfach ein sehr gängiges Shareholding-Tool ist in den Niederlanden, um eben Portfoliogesellschaften auch zu halten in größeren Gruppen.
Ja.
So, und einen letzten 6a-Fall, der ist vom 25. September 2024 auch, 2R 36 aus 21 und hier wird eine inländische Objektgesellschaft mittelbar gehalten von irischen Gesellschaften und da wird die Beteiligungskette verlängert um eine britische Jungferninselgesellschaft und auch das löst eben einen steuerbaren Tatbestand aus und hier, das ist das, glaube ich, das Spannende an dem Fall, die Frage, die wir letzten Monat diskutiert hatten, ob vielleicht die Grunderwerbsteuer als solche gegen die Kapitalansammlungsrichtlinie verstoßen könnte, hat der BFH hier sehr klar verneint. Ja, hat gesagt am Ende des Tages, das ist eben keine keine direkte Steuer auf Umwandlungen, sondern eben ein fiktiver Grundstückserwerb, der dem Ganzen zugrunde gelegt wird. Das ist ja hier die grunderwerbsteuerliche Sichtweise und für solche Besitzwechsel gibt es außerdem eine Ausnahme in der Kapitalansammlungsrichtlinie. Also das, was wir da aufgemacht hatten letzten Monat, das ist schon wieder hier jetzt höchstrichterlich entschieden, dass das jedenfalls nicht so ist. Ja, ich glaube, im Übrigen müssen wir das Urteil nicht weiter besprechen. Das ist, glaube ich, dazu nicht spannend genug. Hier wird letztlich der 6a abgelehnt, weil die ausländische Umwandlung nicht einer deutschen entspricht. Damals gab es noch keine Einbringungen.
Und, das ist aber vielleicht verfahrensrechtlich noch eine spannende Randnotiz dazu. Da stützt sich der BFH ja stark drauf, dass das ein ausländischer Vorgang war, wie das übertragen wurde, und sagt vollkommen richtig, das ist ausländisches Recht, das ist Tatsache, das hat das Finanzgericht so festgestellt, daran bin ich gebunden. Das ist deswegen spannend, weil manchmal mal der Eindruck entsteht, dass man nicht immer so fest an die Feststellung des Gerichts gebunden ist, des erstinstanzlichen Finanzgerichts, wenn es um ausländisches Recht geht. Da ist so ein bisschen ein Graubereich. Hier sagt er das aber sehr klar, das war keine Umwandlung im Ausland, deswegen kann ich auch aus deutscher Sicht da nichts anderes drüber legen.
Ja, top. So, jetzt unsere beiden Urteile aus dem Kosmos der Bewertung von Kapitalgesellschaftsanteilen nach 11 Bewertungsgesetz. Wir fangen an mit dem BFH vom 25. September 2024. Also ich hoffe, dass diese Daten stimmen, das ist ja immer dasselbe Datum. 2R 15/21. Was hat der Senat da an dem Tag gemacht?
Viel, ja.
Der Sachverhalt ist letztlich wie folgt: eine Gesellschafterin einer Familienholding, unter der ganz viele unterschiedliche Portfoliogesellschaften hingen, vererbte im Jahr 2014 ihre Gesellschaftsanteile an irgendwelche Erben. Und es hat im Zusammenhang mit dieser Erbschaft eben verschiedene andere Referenztransaktionen gegeben, die als Vergleichspreise in Bezug genommen werden sollten. Und zwar wurden seit 2009, also unmittelbar vor dem Streitjahr, mehrfach Einziehungen vorgenommen von Anteilen. Und diese Einziehungen, die haben immer denselben Betrag im Grunde genommen erbracht, die wurden immer für 400% des Nennkapitals durchgeführt. Ja, das war so der gängige Einziehungswert für diese Anteile und auf das wollte man sich nun stützen.
Und, genau, das Christian, hat die Holding, die hat das gemacht, genau.
Genau, die Holding hat die Anteile eingezogen und nun bei der Schenkung wollte man also sich auf diese Einziehungstransaktionen berufen. Und Christian, zwei interessante Aussagen, ne, im Grunde genommen.
Genau, der Kläger hat eigentlich, oder die Kläger haben letztlich argumentiert, naja, wir haben ja nach 11 Absatz 2 Satz 1 und 2 Bewertungsgesetz ist die Bewertung ja primär nach Vergleichsverkäufen zwischen fremden Dritten vorzunehmen und da haben wir ja ganz viele Transaktionen, nämlich diese Einziehungen mit diesen 400% vom Nennwert. Das ist bei uns genauso, das muss hier genauso gelten, weil das ist die Vergleichstransaktion, auf die es ankommt und außerdem der 11 Absatz 2 Satz 3 mit dem Substanzwert als Untergrenze, der gilt bei uns auf keinen Fall. Wir können also durchaus, und das war in dem Fall so, mit diesem Einziehungswert unter den Substanzwert gehen und sind dann damit vor das Finanzgericht gezogen. Und das Finanzgericht hat erstmal gesagt, nee, also da habt ihr nicht recht. Wir haben den Substanzwert als Untergrenze und deswegen kann die Frage, sind diese Transaktionen, diese Einziehungen, die es da gab, sind die als Vergleichstransaktionen dahin heranzuziehen, die kann dahin stehen, diese Frage, weil ihr habt den Substanzwert unterschritten und das ist die Untergrenze. Und das hat jetzt der BFH überprüft und ist letztlich zu dem Ergebnis gekommen. Erstens, diese Fremdtransaktionen sind keine richtigen Transaktionen zwischen fremden Dritten, weil das waren Einziehungen, das war kein auf dem freien Markt gebildeter Preis. Das war die schlechte Nachricht für die konkreten Beteiligten. Die gute Nachricht aus dieser Entscheidung ist eigentlich, er hat nämlich auch gesagt, der Substanzwert, der ist zwar heranzuziehen, aber nur dann als Untergrenze, wenn es keine Vergleichsverkäufe gab. Das heißt, für diesen Fall irrelevant. Für alle anderen Fälle, wo wir fremde dritte Verkäufe haben, heißt das, wenn da ein Preis ermittelt wird, der unter dem Substanzwert liegt, dann bremst der Substanzwert das nicht ab. Dann kommen wir unter den Substanzwert runter. Genau, das ist die Aussage, sind die beiden Aussagen aus dieser Entscheidung.
was ich ausgesprochen plausibel finde. Wir kommen zur zweiten Bewertungsfrage. Sehr ähnlich gelagerter Fall. Urteil vom 25. September 2024, Zweiter Senat R49 aus 22. Es ging wieder um eine Bedarfsbewertung von Kapitalgesellschaftsanteilen, wieder eine Familienholding, unter der verschiedene Portfoliogesellschaften hingen. Muss ein sehr großes Family Office hier sein, nach dem Sachverhalt. Und eine Gesellschafterin der Holding überträgt eben Anteile an ihre Kinder. Und diese Anteile, die haben eine Besonderheit. Die waren unglaublich stark vinkuliert. Die konnten schon mal nicht an fremde Dritte verkauft werden, sondern eine Person aus dem Gesellschafterkreis musste dem Ganzen von vornherein erstmal zustimmen und hat das nicht getan, wenn das an Nichtverwandte ging. Und wenn man also verkaufswillig war und keinen Käufer benannte, also man wollte einfach seine Anteile loswerden, dann lief der Prozess ungefähr so ab, dass die Zentralstelle dieser Holding, dass die also erstmal sagt, ja, das hier ist dein Net Asset Value von deinen Anteilen. Ja, den haben die ermittelt auf der Basis der Cashflows ihrer Portfoliogesellschaften mit einer Besonderheit, zu der wir gleich kommen. Und dann wurden diese Anteile zu dem ermittelten, von der Zentralstelle ermittelten Kaufpreis an die anderen Familienmitglieder angeboten, und zwar in der Reihe der Verwandtschaftsgrade. Erst die nahen Verwandten, dann die Fremden, aber eben immer zu demselben Preis, und irgendwann hat sie eben jemand genommen. So, und das Besondere an dieser Ermittlung ist, dass die Zentralstelle dieser Gesellschaft eben einen Holdingabschlag von 20% vorgenommen hat, der unter anderem abdeckt die Kosten der Holding, aber eben auch berücksichtigt, dass da diese Anteile eben so vinkuliert sind. Und solche Vorgänge hat es hier vor unserer Transaktion x Dutzendfach gegeben. Ich glaube 63 Verkäufe, die immer eben auch zu unterschiedlichen Werten kamen, aber eben immer auf dieser selben Bewertungsmethode. Und man fragte sich jetzt auch hier, ob für den Wert der Kapitalgesellschaftsanteile man auf diese anderen Transaktionen, die anderen Referenzverkäufe abstellen kann, eben als Veräußerungen im gewöhnlichen Geschäftsverkehr.
Richtig. Das ist im Grunde bejaht worden, also weil wir tatsächlich hier unterschiedliche Preisfindungen haben. Aber die Besonderheit war dieser pauschal vorgenommene Holding-Abschlag von 20%. Also es kamen bei den Referenztransaktionen immer unterschiedliche Preise raus, aber immer unter Berücksichtigung dieses Holding-Abschlags. Und da sagt der BFH wiederum, gleicher Maßstab wie gerade eben und wie immer in der ständigen Rechtsprechung zu dieser Frage, wir brauchen eine Preisfindung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr. Das kann auch sein, wenn da irgendwie nicht alle Bedingungen erfüllt sind, die man da prüft, dann kann das trotzdem noch gewöhnlicher Geschäftsverkehr sein. Aber es ist wichtig, dass wir uns anschauen, warum es einen solchen Abschlag gibt. Und hier ist der Abschlag nicht nur für die Holdingkosten, sondern eben auch für diese Vinkulierung, für die mangelnde Flexibilität der Gesellschafter, was die Anteile angeht. Und das ist keine Eigenschaft der Anteile, die zu berücksichtigen ist, Wert mindert, sondern das ist eben was Persönliches und deswegen bei der Wertermittlung nicht zu berücksichtigen.
Ja, und das, Jens, das stößt ja in deine Wunde, die du schon seit Jahren leckst.
Ne? Es ist wirklich so, seit Jahren, genau. Also bevor wir uns schon kennengelernt haben, Götz, hat mich das geärgert, immer diese persönlichen Verhältnisse, die da irgendwie abgezogen werden sollen oder nicht zugelassen werden sollen. Ja, irgendwie dieser Schäferhund, der irgendwie zusammen mit einem Haus vererbt wird und dann wird gesagt, dieser Schäferhund muss da drin wohnen und so lange darfst du auch nicht verkaufen, wie dieser Schäferhund lebt. Ja, und dann war die Frage, mindert das jetzt den Wert? Ja, und der war jetzt noch nicht so alt, der Schäferhund. Ja, und da kann man sich natürlich schon mal die Frage stellen, ob das nicht den Wert mindert. Ja, also jedenfalls, wenn ich sowas bekomme und wo ich mich auch fragen, ey, was für ein Blödsinn hier, muss ich jetzt irgendwie diese Auflagen erfüllen? Und noch schlimmer, muss man sagen, ist es ja wirklich bei diesen Familienunternehmen, die ja eigentlich den Sinn haben, im Grunde dieses Vermögen dauerhaft zu erhalten. Ja, das ist ja fast schon wie eine Stiftung. Also im Grunde haben die sich ja selbst im Grunde dieses Rechts begeben, die Anteile jemals irgendwie so auch außerhalb der Familie zu übertragen, was ja wirklich ein Problem ist, muss man sagen. Ja, und wenn man da sagt, das führt nicht dazu, dass das da den Wert mindert, habe ich halt kein Verständnis für. Man kann sich natürlich fragen, so, was ist eigentlich so ein Zweck der Regel? Und natürlich will der 9.2-Bewertungsgesetz versuchen, so Missbräuche zu vermeiden, ja, dass sich bewusst im Grunde irgendwelche Dinge, Belastungen, sonst was ins Felde führe, um den Wert zu mindern. Aber ich finde, er ist halt ein bisschen überschießend. Also der vermutet eigentlich hier Dinge ohne, und typisiert die, ohne im Grunde einen Gegenbeweis zuzulassen. Also ich finde, was hier eigentlich dazugehören würde, dass man irgendwie den Steuerpflichtigen die Möglichkeit gibt und sagt so, sag mal, ist das hier wirklich irgendwie Missbrauch gewesen oder können wir uns darauf einigen, dass der Wert jetzt wirklich gesunken ist und dass das auch üblich ist, was hier gemacht wurde? Und also da wäre ich sehr dafür, wenn wir da mal neue Wege gehen, ne?
Ja, gerade dieser zersplitterte Gesellschafterkreis hier in unserem Beispiel zeigt ja, dass das einfach hier eine Beschränkung des Anteils ist, die man eben gegen sich stehen lassen muss. Es gibt überhaupt keine Chance, das nicht so zu machen. Das zeigen ja auch die 67 anderen Verkäufe, die alle unter diesen Regeln gefolgt sind. Es ist ja ein bisschen was anderes, ob sich hier zwei Leute zusammentun oder ob das hier in der x-ten Generation eine Riesenansammlung von Gesellschaftern ist mit zersplittertem Kreis, wo jeder überhaupt nichts zu sagen hat. Und man keine Chance hat, gegen die Vinkulierung anzugehen.
Ja, und du musst einfach eine Steuer auf Dinge bezahlen, letztlich auf Werte, die du niemals vereinnahmen wirst. Ja, und das kann eigentlich nicht richtig sein.
Ja, gut. So, wir sind noch in der Zeit, aber nur knapp. Wir haben noch ein Urteil, das jetzt nicht gerade in der Nähe unseres Geschäfts liegt, aber eine gewisse Breitenwirkung hat, weshalb wir das kurz besprechen wollen. Vom 14. Januar 2025, 9R19 aus 24. Und es geht schlicht darum, ob die Zuführungen eines Eigentümers in einer Wohnungseigentümergemeinschaft von Geldern in die Instandhaltungsrücklage der WEG, ob das eigentlich sofort als Werbungskosten abzugsfähig ist, wenn man eben vermietet. Und da kann man darüber streiten. Also das war früher immer abgelehnt worden, weil man sagte, ja, erst wenn das Geld wirklich investiert ist, aus der Rücklage investiert wurde, dann kann man eben sehen, ob das aktivierungspflichtig ist oder oder Werbungskosten sofort abziehbare. Und deshalb ist das erst der Zeitpunkt. Dann ist die WEG eben rechtsfähig geworden. Man könnte sich also fragen, ob sich die Rechtsgrundsätze ändern müssen, weil man sich ja des Geldes quasi entäußert hin zur WEG. Aber der BFH hat jetzt letztlich hier entschieden, ganz frisch, dass das weiterhin die alten Grundsätze sind. Also die reine Zuführung zur Instandhaltungsrücklage führt noch nicht zu Werbungskosten. Ich glaube, ja, ist schade für einen Vermieter, aber ist
eben genau, so, schade für einen Vermieter. Noch ganz kurz die Begründung in einem Satz. Der Unterschied ist nicht, ob das Geld richtig, ob ich entäußert bin oder nicht, sondern der BFH sagt, Werbungskosten halt nur dann, wenn es mit den Erwerbsaufwendungen zusammenliegt, wenn das kausal verbunden ist. Hier ist aber nicht kausal die Mieteinnahme, sondern kausal ist die Verpflichtung aus der WEG-Mitgliedschaft. Und deswegen haben wir noch nichts, was mit den Mieteinnahmen zusammenhängt. Das ist die Begründung. Soweit dazu. Dann können wir vielleicht noch eine letzte Entscheidung, die veröffentlicht wurde. Das ist der vierte Senat, R11 aus 22, Urteil vom 16.01.25. Das ist ganz spannend, weil da wir in der letzten Ausgabe gerade über die mündliche Verhandlung berichtet hatten. Da geht es darum, wie das mit den 15a ESDG-Verlusten ist und ob eine Außenhaftung, die neu entsteht, ob das der einzige Grund ist, warum der 15a Absatz 3 nicht zur Anwendung kommt oder auch, wenn ich einfach noch nicht ausreichend Einlage geleistet habe. Lange Rede, kurzer Sinn, da kann man in der vorigen Folge nachhören. Der BFH hat es genauso entschieden, wie wir es vorhergesehen haben, wie es sich aus der mündlichen Verhandlung ergeben hat. Nämlich, der sagt im Ergebnis, die Beschränkung des 15a Absatz 3 findet keine Anwendung, wenn und soweit die Außenhaftung besteht. Warum die besteht, ist egal. Das ist auch in der Sache nach, meiner Meinung nach, vollkommen richtig. Ja.
So, und jetzt, du wolltest 10 Minuten, um über die mündlichen Verhandlungen des Monats zu sprechen. Jetzt hast du noch 6.
10 sind es nichts mehr. Ich gebe Gas. Wir haben ein paar mündliche Verhandlungen diesen Monat angesehen. Das eine ist eine, die war noch ganz am Ende des letzten Monats, eine Umsatzsteuer-mündliche Verhandlung. Das ist nicht mein Spezialgebiet, aber ich kann es kurz zusammenfassen. Da ging es um die Frage, wie bei Sparmenüs in Restaurants, wo es was zu essen, was zu trinken gibt und darauf einen ermäßigten Preis, wie da die Umsatzsteuer richtig zu bemessen ist. Das wurde in dem Streitfall nach der Food-and-Paper-Methode gemacht. Wir schauen letztlich auf den Wareneingang und schauen, wie da die Preise waren und teilen dann die Umsatzsteuer entsprechend auf zwischen Nahrung und Getränk. Hintergrund ist natürlich, dass die Umsatzsteuer aufs Getränk höher ist und man da möglicherweise gewillt ist, einen höheren Rabatt drauf zu gewähren. Und da, langer Rede, kurzer Sinn, sagt der BFH vermutlich, so kam es jedenfalls in der mündlichen Verhandlung raus, nein, die Food-and-Paper-Methode ist keine allgemein und immer anwendbare Methode. Gerade für kleinere Unternehmen, die dann den Wareneinsatz nicht so nachhalten können, laufend wie so große Ketten, die werden dann benachteiligt. Deswegen kann das nicht der allgemeingültige und immer anwendbare Maßstab sein.
Ja, und passt, das ja ist auch, jedenfalls passt ja auch zum Thema Bürokratieabbau, Christian, und außerdem dazu, dass ja die CDU demnächst dann die Umsatzsteuer für Restaurants insgesamt auf 7% senkt, dann ist das ja sowieso vom Tisch.
Dann hat sich alles erledigt. Wir sind gespannt, wie und ob das kommt. Genau. Nächster Fall vom 4. Februar, ganz frisch, 8. Senat, R4 aus 22. Da geht es um eine Freiberufler-Personengesellschaft. In dem Fall waren das Zahnärzte. Das wird aber auf alles Anwendung finden. Und streitig war, ob die wirklich noch Freiberufler sind oder ob sie nicht gewerblich geworden sind, weil einer der Zahnärzte nur noch ganz wenig Zahnmedizin im engeren Sinne gemacht hat. Richtig, das war der Managing Partner. Der hat sich um alles gekümmert und nur ganz wenig Zahnbehandlung durchgeführt. Und das Finanzamt hat gesagt, ja, dann bist du eben nicht mehr ausreichend Freiberufler. Das kriegst du nicht mehr abgebildet. Du bist eher sowas wie ein Manager und das ist keine freiberufliche Tätigkeit. Das färbt ab auf die gesamte Mitunternehmerschaft. Ihr seid alle Gewerbetreibenden. Das Finanzgericht in erster Instanz hat gesagt, ja, ist so. Jeder muss Freiberufler sein, sonst ist es eben keine Freiberufler mit Unternehmerschaft. Ende der Diskussion, Pech gehabt. Anders vermutlich der BFH, jedenfalls versteht man die Äußerungen so in der mündlichen Verhandlung. Der zieht letztlich das Vergleichspaar der Freiberufler mit Unternehmerschaft zu einem Einzelunternehmer, was ja auch gesetzlich so angelegt ist. Und der Einzelunternehmer, sagt der BFH, der muss doch auch die ganze Verwaltung machen. Der muss sich auch darum kümmern, dass Gehälter abgerechnet werden, dass Rechnungen gestellt werden, dass die Zukunft geplant wird. Und das muss jetzt eben die Mitunternehmerschaft auch machen. Und wenn die das intern anders aufteilt, nämlich ein paar Leute machen echte Freiberuflertätigkeit und ein paar nur ein bisschen davon und dafür die Managing-Aufgaben, dann kann das nicht schädlich sein. Das ist jedenfalls unsere Einschätzung nach der mündlichen Verhandlung. Das klang da relativ deutlich an. Ja, das waren die beiden relevanten mündlichen Verhandlungen. Ich kann ganz kurz noch einen Ausblick geben. Es gab noch eine weitere mündliche Verhandlung, wo es um die Anwendung der Mutter-Tochter-Richtlinie geht. Ich krieg schon gezeigt, die Zeit läuft ab.
Nein, du hast genug Zeit. 1,5 Minuten noch, lass dir Zeit.
Wunderbar. 4. Senat auch, 29 aus 22. Da geht es um die Frage, verhindert die Mutter-Tochter-Richtlinie letztlich die Anwendung der Bruttobesteuerung in der Organschaft? Wir hatten eine Mitunternehmerschaft, die beteiligt war an einer ausländischen Kapitalgesellschaft, EU-Kapitalgesellschaft. Und dort ist es bei der Organschaft der Körperschaftsteuerlichen ja so, dass erstmal alles Einkommen der Organgesellschaft festgestellt wird. Das wird dann der Organträgerin zugerechnet und dort finden dann eben die Regeln des 8b Anwendung oder, wenn das eben eine Mitunternehmerschaft ist, des Teileinkünfteverfahrens. Und da war jetzt die Argumentation des Steuerpflichtigen, na, das ist doch unfair, so können wir das nicht machen, weil nämlich die Organschaft letztlich hier schlechter ist, als wenn wir zwei Kapitalgesellschaften hätten, wie es die Mutter-Tochter-Richtlinie vorsieht, dann würde alles ungeschmälert oben ankommen. Und da ist es noch nicht so ganz sicher, wie der BFH entscheiden wird, aber es klang schon an, dass man auch hier letztlich wieder schaut, was ist denn der richtige Vergleichsmaßstab? Und dann schauen wir, was will die Mutter-Tochter-Richtlinie? Und die Mutter-Tochter-Richtlinie, die will eben Doppelbesteuerung vermeiden zwischen bei Kapitalgesellschaften. Und wie das dann umgesetzt wird, ob mit 8b oder ob wir das mit der Organschaft machen, ist egal. Deswegen unsere Meinung, am Ende wird das alles wunderbar so sein, dass die Mutter-Tochter-Richtlinie durch die Organschaft nicht eingeschränkt wird und deswegen hier die Revision zurückgewiesen wird.
Wunderbar. So, das war doch ein erster guter Durchlauf. Ich glaube, wir haben unsere Zeitvorgaben geschafft und haben viele Urteile gesehen, die auch ja interessant waren. So machen wir es nächstes Mal wieder. Macht's gut.
Sehr gut. Vielen Dank. Tschüss.
TaxPod.
der Steuerpodcast.